Guten Morgen, liebe Gemeinde. Das neue Jahr hat begonnen. Weihnachten liegt hinter euch. Und so ist es Zeit für eine Richtigstellung. Ich freue mich, dass ihr mich heute Morgen eingeladen habt. Mich, einen ganz besonderen Gast. Einen Mann, den die Historiker Herodes den Großen nennen. Ja, genau. Ihr habt richtig gehört, so nennt man mich, Herodes der Große. Manche von euch kennen mich ja nur als Randfigur, als Bösewicht, als den Mann, der Weihnachten kaputt macht. Und genau deshalb stehe ich heute hier. Denn jedes Jahr, wenn ihr Weihnachten feiert, holt ihr euch aus der Mottenkiste eurer Geschichten. Jedes Jahr braucht ihr mich als Kontrast, als abschreckendes Beispiel, als den, auf den man zeigen kann und sagen kann, ha, so schlimm bin ich zum Glück nicht. Aber ich frage euch heute, seid ihr euch da so sicher? Ich freue mich, heute hier zu sein. Seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden habe ich keine Möglichkeit mehr gehabt, mich zu rechtfertigen, mich zu verteidigen, während man mich beleidigt und erniedrigt und mich auf eine einzige kleine Rolle reduziert. Und deshalb bin ich fest entschlossen, heute die Gelegenheit zu nutzen, um einige Missverständnisse endgültig aus dem Weg zu räumen und die Dinge, die man über mich erzählt, richtig zu stellen. Beginnen wir also einmal ganz von vorn. Beginnen wir noch einmal mit meinem Namen. Herodes der Große. Vielleicht fragt ihr euch jetzt innerlich, ob dieser Titel wirklich gerechtfertigt ist. Ja, das ist er. Diese Anrede stammt nicht von mir, sondern von den Geschichtsschreibern. Und er unterscheidet mich von meinen viel geringeren Namenskollegen, von meinem Sohn und auch von meinen Enkeln, die ebenfalls Herodes heißen. Aber ich allein habe hart genug gearbeitet, um diese Anrede zu verdienen. Ich allein bin Herodes der Große. Aber ihr wollt mich immer nur erniedrigen. Ihr erkennt nicht an, wer ich war und was ich alles erreicht habe. Vielleicht denkt ihr, dieser Titel ist übertrieben, er ist zu stark, aber ich war kein Niemand. In meiner Welt und zu meiner Zeit, da stellte ich etwas dar. Doch ihr kennt mich ja nur aus dem, was dieser kleine Zolleintreiber Matthäus über mich aufgeschrieben hat. Und jedes Mal, wenn seine Worte gelesen werden, werde ich verunglimpft und erniedrigt. Jedes Mal, wenn ein Kind mit einem Bademantel verkleidet und einer Papierkrone auf dem Kopf Herodes spielt in einem von diesen lächerlichen Weihnachtsspielen, wird mein Name durch den Dreck gezogen. Aber ich sage euch, wer ich war und wer ich bin. Ich bin Herodes der Große, kein Wahnsinniger, kein Märchenmonster, sondern ein Mensch, ein Politiker, ein Machtmensch. Und Macht entsteht nicht im luftleeren Raum. Machtmenschen entstehen dort, wo die Angst regiert, wo Unsicherheit herrscht. Dort, wo ihr jeden Tag spürt, wie dünn der Boden unter euren Füßen ist. Genau so war mein Leben. Ihr nennt mich einen grausamen Tyrannen. Matthäus schreibt, ich hätte Jesus sofort töten wollen, als ich von ihm hörte. Tja, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ich musste mit starker Hand regieren. Ein König zu sein, ein Volk zu führen, das ist keine leichte Aufgabe. Und Macht bekommt man nicht einfach geschenkt. Man muss sie sich erarbeiten. Und gerade in meiner Situation war das entscheidend. Ich wurde nicht König, weil ich so nett war. Ich wurde König, weil ich gelernt hatte, zu überleben. Ja, ich war ein Politiker. Und glaubt mir, Ich war kein Amateur. Ich bin in einer sehr politischen Familie aufgewachsen. Julius Caesar höchstpersönlich machte meinen Vater zum römischen Bürger. Und er befreite ihn von der Steuerpflicht. Und damit hat er den Grundstein gelegt für den Aufstieg meiner Familie. Mein Vater diente als Prokurator von Judäa. Er brachte Cassius dazu, mich als Gouverneur von Judäa zu ernennen. Das war im Jahr 47 vor eurer Zeitrechnung. Und ich war damals 25 Jahre alt. 25. Und ich versuchte, das Maximum herauszuholen aus dieser Position. Stellt euch vor, diese Verantwortung mit 25 Jahren für eine ganze Region, die ständig kurz vor dem Aufstand steht, religiös aufgeladen, politisch explosiv. Ein falscher Schritt und Rom schickt seine Legionen. Und glaubt mir, wenn Rom kommt, dann bleibt nichts übrig. Also regierte ich mit Ordnung, mit Disziplin, mit Härte. Nicht aus Lust und Freude, sondern aus Notwendigkeit. So habe ich mir das auf jeden Fall gesagt. Und sogar die Juden, über die ich regierte, mussten zugeben, dass ich ein sehr guter Verwalter war. Ich setzte das Militär ein, um Ordnung zu schaffen, was nicht immer einfach war, aber ich verwaltete mein Gebiet gut. Gleichzeitig musste ich auch der politischen Maschinerie in Rom die Füße küssen. Es war, als würde man auf einem schmalen Pfad gehen, mit Abhängen auf beiden Seiten. Auf der einen Seite Rom, das Imperium, die größte Macht der damaligen Welt. Auf der anderen Seite der jüdische Hohe Rat. Rom konnte dich groß machen und Rom konnte dich auch vernichten. Ohne Zögern, ohne Rechenschaft. Und ich lernte früh, wenn du zwischen Rom und deinem eigenen Volk stehst, dann hast du keine Freunde. Dann gibt es nur verschiedene Interessen. Und das war gefährlich. Warum gefährlich? Lasst mich ein Beispiel erklären. 5 Jahre nach meiner Ernennung, im Jahr 42 vor eurer Zeitrechnung, da wurde Cassius von Mark Anton angegriffen. Das war dieser Cassius, der mir meine Position verschafft hatte. Und plötzlich waren alle Karten neu gemischt. Also reiste ich nach Rom. Ich überzeugte Mark Anton und den ganzen Senat, dass sie mir vertrauen können. Und sie setzten mich wieder ein, aber nicht auf meiner alten Position, nein. Sie machten mich zum König von Judäa. Zum König von Juden, zum König der Juden. Aber das war am Anfang ja nur ein leerer Titel. Denn die Parther beherrschten damals Jerusalem. Und weil ich wirklich ein König sein wollte, musste ich Krieg führen. Ich musste diese Region für Rom zurückgewinnen. Also zog ich mit meiner Armee los. 3 Jahre lang kämpfte ich. 3 Jahre Tod, 3 Jahre Blut. Aber am Ende saß ich wirklich auf dem Thron. Und wisst ihr, was mir da bewusst wurde? Der Thron ist kein Ort, auf dem man sich ausruhen kann. Der Thron ist ein Ort der Angst. Denn wer oben sitzt, der fällt tief. Ja, ich war König, aber ich war nie sicher. Die Römer trauten mir nicht. Für sie war ich zu jüdisch, zu eigenständig. Die Juden trauten mir nicht, denn für sie war ich zu römisch, zu wenig fromm. Zwischen den Fronten zu stehen bedeutet, von beiden Seiten Schläge zu bekommen. Immer beobachtet, immer ersetzbar. Und so traf ich eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die ihr grausam nennt und ich nenne sie logisch. Ich entschied, wenn sie mich nicht lieben, dann sollen sie mich fürchten. Denn Angst stabilisiert dort, wo die Liebe versagt. Wenn sie mich nicht freiwillig unterstützen wollen, dann muss ich sie mit Gewalt regieren. Das war die einzige Möglichkeit. Und glaubt mir, ich tat das nicht für mich, nein, ich tat das für sie. Hätte ich sie nicht in die Schranken gewiesen, wären die Römer gekommen und hätten alles niedergemetzelt. Ihr sagt so oft, ich sei zu weit gegangen, dass ich brutaler war als nötig, dass das alles nicht hätte sein müssen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Aber was wisst ihr schon über das Aufrechterhalten von Ordnung? Man muss seinen Willen durchsetzen, wenn man nicht als Fußabtreter eines anderen enden will. Man darf es nicht dulden, dass einem die Feinde auf der Nase herumtanzen. Wenn du in diesem Spiel der Macht gewinnen willst, dann musst du sie kriegen, bevor sie dich kriegen. Ja, ich ließ Menschen töten. Ja, ich ließ sogar Menschen aus meiner Familie töten. Auch meine eigenen Söhne, ja. Und ja, sogar meine Frau musste sterben. Nicht, weil sie herzlos war, sondern weil ich gelernt hatte, Gefühle können dich die Macht kosten. Ich hatte keine Wahl. Meine Ehe mit Mariamne, ich meine, ihr stellt euch Ehen als etwas Romantisches vor. Meine Ehe mit Mariamne war keine romantische Laune, das war Politik. Diese Frau, sie war eine Hasmonäerin. Und das waren meine größten Rivalen. Also heiratete ich sie, um aus meinen Feinden Freunde zu machen. Aber es funktionierte nicht so, wie ich das geplant hatte. Ihr wisst schon, einmal Hasmonäerin, immer Hasmonäerin. Sie und ihre Söhne, sie intrigierten gegen mich. Ich wollte Frieden durch diese Verbindung, aber ich bekam nur Intrigen. Vielleicht war nicht alles wahr, was ich gehört habe. Vielleicht war manches Einbildung, aber in der Welt der Macht gilt, ein Verdacht reicht. Und so handelte ich. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und außerdem, ich hatte 9 andere Frauen und viele weitere Söhne. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive ihr das alles betrachtet. Aus eurer Sicht mag das brutal aussehen, aber glaubt mir, das war nötig. Ihr verurteilt mich dafür. Ihr nennt mich kaltblütig. Und vielleicht habt ihr recht. Aber bevor ihr innerlich den ersten Stein aufhebt, fragt euch, wie geht ihr mit Bedrohungen um? Ihr reagiert nicht mit Schwertern, nicht mit Befehlen, nicht mit Soldaten, sondern mit Kontrolle, mit Rückzug, mit Härte gegen euch selbst und gegen andere. Wie schnell schließt ihr Menschen aus, wenn sie euer Leben kompliziert machen? Macht dir doch nichts vor. Auch du gebrauchst deine Macht, um das zu erreichen, was du erreichen willst. Ah, natürlich würde niemand von euch einen Mord in Betracht ziehen. Dazu seid ihr zu feige und zu angepasst. Und dazu fehlt euch schlicht die Größe. Aber ihr tut genau dasselbe. Einfach auf eure Art. Ihr greift Menschen mit euren Worten an. Ihr macht sie fertig. Ihr schließt andere aus eurem Leben aus. So viele Menschen möchten frei sein von ihrem Ehepartner. Also gehen sie zu einem Gericht und lassen die schmutzige Arbeit von Anwälten erledigen. Niemand hat das Recht, auf mich herabzusehen. Denn jeder von euch tut das, was er tun muss, um sich selbst zu schützen und seinen Weg zu gehen. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ich bin nicht anders als irgendjemand hier in diesem Saal. Aber ich weiß schon, ihr wollt ja immer nur über das eine reden. Immer nur über diese Astronomen und dieses Baby. Warum fragt ihr nie nach meinen Bauwerken? Ich habe Theater gebaut, Reitbahnen. Ich habe Sportanlässe eingeführt zu Ehren des Kaisers. Ich habe ganze Städte konstruiert. Ich habe Festungen gebaut. Das waren wichtige Dinge. Projekte für die Öffentlichkeit, für die Ewigkeit. Werke, die bleibende Eindrücke hinterlassen haben. Ich habe im ganzen Land Paläste gebaut. Ich habe jüdische Tempel in heidnischen Gebieten errichten lassen. Herodes der Große ist ein großer Baumeister. War jemand von euch einmal in Israel? dann habt ihr sicher die Ruinen gesehen, die bis heute stehen von all diesen Bauwerken. Außerdem habe ich den Wiederaufbau des jüdischen Tempels begonnen. Das war ein Riesenprojekt, es dauerte 88 Jahre, bis es vollendet war. Und ich habe es begonnen. Ich ließ massive Steinblöcke verwenden, die man bis heute bewundern kann. Die Kuppel war vergoldet. Und wenn Pilger über die Hügel kamen zur heiligen Stadt, dann wurden sie geblendet von diesem Tempel. Sie mussten ihre Augen schützen vor dem gleißenden Licht. Und wisst ihr, was ein Rabbiner über diesen Tempel geschrieben hat? Er sagte, wer den Tempel in Jerusalem nicht gesehen hat, der hat noch nie ein schönes Gebäude gesehen. Man nennt dieses Bauwerk bis heute den Herodianischen Tempel, den Tempel des Herodes. Das ist es, was mich groß macht. Das macht mich zu Herodes, dem Großen. Aber nein, an all das denkt ihr ja nicht, wenn ihr meinen Namen hört. Ihr denkt immer nur an die Astronomen und an dieses Baby. Also gut, reden wir über diesen einen Tag. Sie waren Fremde. Sie kamen aus dem Osten. Gebildete Männer. Keine Fanatiker, keine Spinner. Sie traten vor mich und sie stellten die eine Frage, die mir den Boden unter den Füßen wegzog. Wo ist der neugeborene König der Juden? Sie fragten nicht, ob. Sie fragten nicht, vielleicht. Nein, sie fragten einfach nur, wo ist er? Als wäre meine Herrschaft bereits Geschichte. Natürlich beunruhigte mich das. Die Juden warteten schon die ganze Zeit auf ihren Messias, einen Erlöser, der sie aus der Hand der Römer befreien sollte. Seit Jahrhunderten warteten sie. Meine Ratgeber und ich, wir nahmen dieses Gerede nie so ganz ernst, aber ihr wisst schon, man soll es auch nicht unterschätzen. Solche Hoffnungen, solche Messiasse können sich auch sehr schnell selbstständig machen. Alles, was es dazu braucht, sind ein paar verzweifelte Wünsche und eine fanatische Religion. Und dann ist es nicht schwer, so einen Messias entstehen zu lassen. Solche Erwartungen sind gefährlich. Und in diesem Moment spürte ich etwas, das ich schon eine Zeit lang nicht mehr gespürt hatte. Ich spürte Angst. Denn wenn da tatsächlich ein König existierte, dann war meine Macht gefährdet. Und das konnte ich nicht zulassen. Und so musste ich dieser Sache auf den Grund gehen. Ich stellte ein Komitee zusammen aus Gelehrten und Theologen und ich fragte sie, was über diesen Messias bekannt sei. Sie sagten mir, dass die jüdischen Schriften von einem Messias sprechen, der aus Bethlehem kommen würde, einer kleinen Stadt etwa 7 Kilometer südlich von Jerusalem. Aber die Ratgeber, die Theologen, die Gelehrten, sie nahmen das alles selber nicht so ganz ernst und niemand von ihnen wollte die kleine Reise nach Bethlehem machen, um zu schauen, was dort passiert ist. Aber ihr wisst schon, wenn es um Macht geht, kann man nicht vorsichtig genug sein. Und so beschrieb ich den Astronomen den Weg nach Bethlehem und sagte ihnen, sie sollten mir doch berichten, was dort vor sich ging. Ich schickte diese Männer los. Aber sie kamen nie zurück. Das war verdächtig. Also tat ich das, was Machtmenschen tun. Ich analysierte, ich plante. Bethlehem, ein kleines Dorf, ein überschaubares Risiko. Ihr nennt es Kindermord. Ich nenne es Absicherung. Ja, ich weiß, das war hart. Aber ich weiß auch, wenn ich zögere, dann verliere ich alles. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und außerdem, auch diese Geschichte wird bis heute völlig überbewertet und aufgebläht. einfach nur, um mich in ein möglichst schlechtes Bild zu rücken. Kindermord. Das klingt ja, als wären es tausende Kinder gewesen. Aber denk doch mal einen Moment nach. Ein kleines Dorf wie Bethlehem, dort lebten vielleicht 500 erwachsene Männer. Wie viele Babys hat es wohl gegeben im Alter bis 2 Jahre? Vielleicht 30? Wenn es hochkommt, waren es 3 Dutzend kleine Kinder, die sterben mussten. Und viele von ihnen hätten sowieso nicht überlebt zur damaligen Zeit. Ihr nennt mich ein Monster, während eure Welt Millionen solcher Kinder tötet, noch bevor sie überhaupt geboren werden. Andere sterben in Kriegen, andere verhungern. Und ihr geht zur Tagesordnung über. Ich habe nur das getan, was jeder tun würde in einer Machtposition. Bis heute. Könige, Diktatoren, Präsidenten. Ja, wir alle handeln so. Auf diese oder auf jene Weise schützen wir uns selbst. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Aber hört mir zu. Auch ihr solltet euch bedroht fühlen. Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Auch ihr solltet euch hier und jetzt, heute bedroht fühlen. Nein, nein, nicht von mir. Nicht von Herodes. Ich kann euch nichts mehr anhaben. Ihr solltet euch bedroht fühlen durch dieses Baby. Denn es ist kein Baby geblieben. Es hat nicht geklappt mit dem Kindermord. Er ist nicht dieses süße Kleinkind geblieben, das man auf den Arm nimmt und das man mit sich herumträgt. Und das ist es, was ich euch heute sagen will. Ihr solltet euch bedroht fühlen. Ich hatte versucht, ihn auszulöschen, als ich die Chance dazu hatte. Aber wahrscheinlich hätte ich es ohnehin nicht schaffen können. Mein Sohn Herodes Antipas schmiedete ein paar Jahre später ein Komplott mit einem Römer namens Pilatus, um diesen Jesus zu töten. Und ja, sie hatten Erfolg. Er wurde gekreuzigt. Sie haben ihn umgebracht. Und doch wurden sie ihn nicht los. Er kam zurück von den Toten. Wie soll man denn mit so etwas fertig werden? Er ist ein König, wie ich niemals ein König sein könnte. Er ist ewig und genau deshalb ist er auch heute noch eine Bedrohung für jeden, der sein eigenes Königreich baut. Das kann ich euch sagen. Das ist der Grund, warum er so gefährlich ist. Er ist ein ewiger König. Viele versuchen, ihn loszuwerden. Sie alle glaubten, dass wenn man ihn aus dem Weg räumt, dass dann Ruhe einkehrt, aber alle haben sich geirrt. In all den Jahrhunderten. Denn dieser König ist ein König, der stirbt und wieder aufsteht. Und damit sagt er etwas, das jeder Machtmensch fürchtet. Er sagt uns allen, du kannst mich ausblenden. Du kannst mich ignorieren. Und du kannst mich sogar töten. Aber du kannst mich nicht kontrollieren. Ja? Er ist eine Bedrohung für jeden Einzelnen von euch, für all das, worauf ihr vertraut, für all das, woran ihr festhalten wollt. Er ist kein süßes kleines Lämpchen, nein, er ist ein Löwe. Und die Menschen werden getäuscht, weil sie seine wahre Macht nicht kennen. Nennt ihr Christen ihn nicht euren Herrn? Und wisst ihr, was das bedeutet? Es gibt Bereiche in deinem Leben, da willst du selber der Herr sein. Ihr baut euch eure eigenen kleinen Königreiche mit Mauern, mit Regeln, mit Schlössern an den Türen. Dein Beruf, dein Geschäft kann so ein Königreich sein. Deine Schule, deine Freunde, dein Privatleben, dein Bankkonto, dein Sexleben, deine Beziehungen. Das ist dein Königreich. Und du möchtest ihn gerne draußen behalten. Aber ich sage dir etwas. Du und dieses Baby, ihr könnt nicht beide gleichzeitig Herr sein. Du und dieses Kind, ihr könnt nicht beide den Thron besetzen. Ich habe das verstanden. Du auch? Vielleicht denkst du an Weihnachten als eine Zeit der Idylle. Aber wegen Weihnachten sollten wir es alle mit der Angst zu tun bekommen. Denn dieses Kind kommt nicht, damit ihr es ein bisschen warm habt und Kerzen anzünden könnt. Es kommt, um eure Ordnung zu stören. Ihr macht aus Weihnachten ein Kinderfest. Lichter, Lieder, Geschenke. Und ja, all das ist schön. Aber es ist auch die perfekte Tarnung. Denn ein Kind wirkt harmlos. Ein Baby fordert nichts. Ein Baby widerspricht nichts. Aber dieses Baby wächst. Und irgendwann schaut es dich an und sagt, folge mir nach. Und das ist gefährlich. Ich habe mein Leben dafür gegeben, zu regieren und zu bauen. Und dann bin ich gestorben und musste alles zurücklassen, was ich aufgebaut habe. Aber er ist geblieben. Ja, ich bin heute hier, um euch zu warnen. Weihnachten ist nichts für kleine Kinder. Ihr lasst euch jedes Jahr auf diesen ganzen Rummel ein. Weihnachtsbäume, Geschenke, Kerzenlicht, Kekse. Und in euren Krippenspielen lässt ihr ahnungslose Kinder die Rolle von Herodes dem Großen spielen. Lacht darüber, wenn ihr wollt. Aber Weihnachten ist nicht das, was ihr daraus gemacht habt. Weihnachten bedroht alles, wovon ihr glaubt, dass ihr es unter Kontrolle habt. Weihnachten bedroht alles, was ihr fest in euren eigenen Händen haben wollt. Denkt darüber nach. Denkt wirklich darüber nach. Weihnachten sagt, ein neuer König ist geboren. Ein ewiger König. Und ihr könnt nur eines von zwei Dingen tun. Ihr könnt vor ihm niederfallen und ihn als euren Herrn anbeten und alle eure kleinen Königreiche, eure Träume und eure Wünsche in seine Hand legen. Oder ihr hört endlich auf mit dieser ganzen Weihnachtsspielerei und geht meinen Weg und versucht, ihn loszuwerden. Und bringt so viel Abstand zwischen euch und ihn wie nur möglich. Ich hatte meine Wahl. Und mit meiner Entscheidung bin ich in die Geschichtsbücher eingegangen. Und jeder, der die Geschichte dieses Kindes hört, das in Bethlehem geboren wurde, jeder trifft ebenfalls eine Entscheidung. Wird er ein König sein, den du ernst nimmst und anbetest? Oder ein König, dem du trotzt und den du ignorierst? Weihnachten stellt dich vor folgende Frage. Was machst du mit diesem Baby, das da geboren wurde? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich hielt an meinem Thron fest bis zum Ende. Und wisst ihr, was mir blieb? Nichts. Meine Paläste zerfielen, meine Macht verdampfte und mein Name wurde zu einer Warnung. Aber er blieb. Der König, den ich fürchtete, das Kind, das ich unterschätzte, er blieb bestehen. Und darum stehe ich heute hier, nicht um Mitleid zu bekommen, sondern um euch zu warnen. Weihnachten ist kein harmloses Fest. Es ist eine Kampfansage. Ein neuer König ist geboren. Und ihr könnt ihn anbeten oder ignorieren oder bekämpfen. Aber ihr könnt ihn nicht neutral behandeln. Ich hatte meine Wahl. Ihr habt eure. Das ist Weihnachten. Ich bin Herodes der Große. Und glaubt mir, dieses Kind meint es ernst. Amen.